In deinem Kopf ist immer, da setzt sich jetzt gleich jemand hin, schmeißt da 2 Euro rein und dann kriegt er mein Geld wieder. Ne? Ich habe den doch jetzt so voll gemacht, der muss doch jetzt mal schmeißen. Und dann ist in deiner Horrorvorstellung immer, es kommt jemand rein mit 2 Euro, setzt sich dahin und hat dann die Riesenserie und kriegt dein ganzes Geld wieder.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Linda, Psychologin und Coach. Und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns mitnehmen in ihre innere Welt. Sie lassen uns in ihre Köpfe schauen. Mal sind es extreme Lebensläufe, die schockieren und begeistern. Und mal ist es ein Gespräch eines Normalgestörten, so wie du und ich, in dem du dich vielleicht wiederfindest und froh bist, dass endlich mal laut ausgesprochen wird, was sonst unter der Decke von Scham begraben bleibt. Heute treffe ich Nicole Dreifeld. Nicole ist 34 Jahre alt, zweifache Mutter und Vorstandsvorsitzende vom Verein Glücksspielfrei. Denn Nicole weiß, wie sich Spielsucht anfühlt. 2014 wird sie Hardcore-spielsüchtig, verspielt über 30.000 Euro, belügt und betrügt ihr engstes Umfeld, um unentdeckt in die Spielhalle abzutauchen. Der Spielautomat wird ihr engster Vertrauter. Es ist ihre Me-Time, wo der Alltagsstress kurz aufhört. Und Nicole füttert ihn, sobald der neue Kredit es wieder zulässt. Erst als ihre Mutter Nicoles Lügen aufdeckt, wacht sie auf. Wie fühlt es sich an, wenn sich alles um die Spielsucht dreht? Was braucht es, damit Menschen ihr Leid bewusst wird? Und was hilft, damit man nicht rückfällig wird, wenn dich die blinkenden Spielhallen gefühlt an jeder Ecke zurücklocken wollen? Du hast ja bei deinem Job in der Spielhalle damals 4 Euro Trinkgeld bekommen und hast mit diesen 4 Euro Trinkgeld dann einfach mal ausprobiert, was passiert eigentlich damit, wenn ich die jetzt in Automaten schmeiß, und hast 54 Euro gewonnen. Du sagst selbst, dass das für dich der Moment war, wo deine Spielsucht begonnen hat. Wie hat sich das angefühlt?
Das im Nachhinein Lustige daran ist, dass ich noch nicht mal vor dem Automaten gesessen habe, sondern in der Spätschicht muss man in der Spielhalle die Geräte immer sauber machen. Und ich habe das Geld da nur reingeschmissen, habe auf Autostart gedrückt und bin die Geräte putzen gegangen und kam wieder und hatte 54 Euro. Zu der Zeit damals, als ich da gearbeitet habe, hätte das geheißen eine Schicht. Also ich hätte noch einen ganzen Samstagnachmittag oder so da sitzen müssen, um dieses Geld zu verdienen. Und das war ein Hochgefühl, ein Glücksgefühl von, was kann ich damit gerade alles kaufen? Mhm. Was hätte ich sonst für Zeit hier sitzen müssen, um dieses Geld zusammenzubekommen? Und ich glaube, dass mein Kopf da einfach schon abgespeichert hat, kleines Geld oben rein, großes Geld unten raus. Und wenn einmal etwas auf Anhieb so geklappt hat, versucht man es halt leider immer wieder. Die Abstände waren zu Anfang ganz lang. Deswegen bin ich dankbar, dass mir irgendwann dieser Schlüsselmoment eingefallen ist für mich, um zu ergründen, seit wann ist es eigentlich so?
Aber dann war das wahrscheinlich Glück, Euphorie, vielleicht auch so ein bisschen so, boah geil, ich habe einen ganzen Samstagnachmittag Arbeit gespart, weil ich habe jetzt die 50 Euro, ohne dass ich was dafür getan habe.
Also von den 50 Euro habe ich die Welt gekauft, und zwar eine ganze. Ne? Mhm. So, dass, weil einfach das Geld war, womit du nicht gerechnet hast und was eigentlich auch nicht da gewesen wäre.
Mhm. Und wie ging es dann weiter? Hast du dann direkt wieder investiert oder hast du es erstmal behalten?
Nee, das erste Mal habe ich das rausgedrückt, bin glückselig nach Hause und habe gedacht, yippie, yay, die Welt gehört mir.
Wie bist du denn eigentlich aufgewachsen? Woher kommst du? Wie können wir uns deine Kindheit vorstellen?
Meine Kindheit ist eine kleine Achterbahn der Gefühle. Ich habe eine Mama, die ein so riesengroßes Herz hat, dass sie immer den Raum mit Liebe erfüllt, wenn sie ihn betritt. Das ist eine der besondersten Menschen für mich. Mein Vater, ich beschreibe das immer liebevoll, war selten zu Hause. Und Mama hat versucht, alles aufzufangen, was da irgendwie ging. Mhm. Durch diese Diskrepanzen, die so da waren, bin ich aber schon mit 16 ausgezogen. Und meine Eltern haben einen wunderbaren Nachzügler gekriegt. Also ich war 8 Jahre Einzelkind und dann kam mit das Beste, was mir passieren konnte, mein kleiner Bruder. Und da ging das irgendwie schon los, sodass sich meine Rolle so ein bisschen gedreht hat. Meine Mama ist irgendwann krank geworden und ich habe dann so ein bisschen die Verantwortung für meinen kleinen Bruder übernommen.
Wann ging das los?
Jetzt muss ich wieder rechnen, warte mal, dann war ich 13.
Das ist ja schon ganz schön früh.
Ja, dann war es halt irgendwie so, dass irgendwann das nicht mehr zusammengepasst hat, dass ich auf der einen Seite Pflichten wie eine Erwachsene hatte und Rechte, aber dann immer noch gefühlt wie so ein fünfjähriges Kind. Mein Vater selber immer zu spät kommt, ist aber dann der Meinung gewesen, wenn ich um 20 Uhr zu Hause sein sollte, wir hatten so einen blöden Funkwecker auf dem Regal stehen, war es 20 Uhr eins, hieß es am nächsten Tag eine Viertelstunde eher drinne sein und solche Späßchen. Autorität ausstrahlen, wo keine ist, weil man muss ja ein bisschen was wettmachen, wenn man nie zu Hause ist. Und das hat nachher alles irgendwann nicht mehr gepasst. Und dann bin ich mit Hilfe vom Jugendamt mit 16 ausgezogen.
Und wenn du sagst, du hattest schon Verantwortung wie eine Erwachsene, was heißt das denn genau? Was hast du alles übernommen?
Ich habe zugesehen, dass ich den Lütschen vom Kindergarten abhole, direkt nach meiner Schule, weil meine Mama dann arbeiten gegangen ist. Dann habe ich irgendwie zusehen müssen, wie bespaße ich ihn den Nachmittag. Obwohl ich war auf dem Gymnasium, eigentlich noch hätte oder auch genug eigene Sachen zu tun gehabt habe, gab es ja nun auch noch genug im Haushalt zu tun, was man als Mädchen irgendwie versucht, der Mama so ein bisschen abzunehmen, weil man weiß, dass sie arbeitet. Ja, und das war alles mitten in meiner Pubertät, Sturm- und Drangzeit, sodass ich meinen kleinen Bruder dann so mit in meine Clique genommen habe und das eigentlich immer unser kleines, süßes Anhängsel war.
Mhm. Ja. Aber da war für deine Ausbildung, für dein, ich gehe feiern, ich bin ausgelassen, ich date vielleicht mal ein paar Jungs, gar keine Zeit?
Nee. Vor allen Dingen ist meine Mama danach sehr krank geworden und da kamen ein paar Monate auf uns zu, die wirklich heftig waren, so dass es eigentlich nur darum ging, also da war für all das überhaupt gar kein Platz, da ging es eigentlich nur darum zu gucken, dass Mama das Ganze übersteht und den Lütschen, also meinen Bruder, da durchzukriegen, ohne dass der irgendwie irgendwelche Schäden davon trägt.
Mhm. Und dein Vater, der war die ganze Zeit arbeiten?
Nennen wir es so.
Und wie nennst du es?
Ich nenne es, mein Vater ist ein vielbeschäftigter Mensch, der ganz viel Anerkennung für sich und sein Lebenswerk braucht. Und wenn man dann eine kranke Frau zu Hause hat und dann eine andere, mittlerweile tolle Frau, denn jetzt sind sie verheiratet, da ist und ihm über die Wange streichelt, dann hat man halt auch noch eine Frau neben der Familie.
Und das hast du als Jugendliche auch alles mitbekommen?
Ja, ich bin meinem Vater in vielen Punkten ähnlicher, als ich sein möchte und habe da unheimliche Antennen für. Und Mama, die ist so, also nicht nur, dass sie blaue Augen hat, aber sie ist in vielen Momenten so niedlich blauäugig. Und weil sie ja so sehr liebt und immer wieder glaubt und vertraut, hat sie viele Zusammenhänge nicht sehen können und nicht sehen wollen. Und das war dann nachher auch der Grund, warum ich mit 16 gesagt habe, entweder er oder ich. Mhm. Und dann bin ich gegangen.
Dieser ständige innere Konflikt, zu wissen, dass dein Vater eigentlich die Familie betrügt, deine Mutter, so gut es geht, unterstützen zu wollen, dich selbst komplett zurückzunehmen, die Verantwortung schon für deinen kleinen Bruder zu übernehmen. Was war denn so dein Bedürfnis, was da völlig untergegangen ist? Was hättest du dir am meisten gewünscht in dem Moment?
Ich glaube, ein bisschen Anerkennung für das, was ich tue. Weil in diesem Lebenskonstrukt ist es dann ja ganz oft so, und da erwische ich mich heutzutage leider auch bei, ich bin ja nun auch Mutter, dass es einfacher ist, das zu erwähnen, was nicht klappt. Anstatt einfach mal zu sagen, Mensch, toll, dass du das gemacht hast oder danke dafür. Das, Anerkennung. Anerkennung ist, glaube ich, das, was da wirklich auf der Strecke geblieben ist.
Ja, weil Mama hatte gar keine Kraft, dich zu sehen und Papa war nicht da, um dich zu sehen.
Genau so.
Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass das Spielen für dich irgendwo ein Bedürfnis erfüllt hat, was früher einfach so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist?
Nein, das Spielen ist ganz klar für mich Gefühlskompensation gewesen. Ich war zu dem Zeitpunkt in vielen Punkten meines Lebens überhaupt nicht glücklich. Und anstatt die Dinge ansprechen zu können und da irgendwas dran zu verändern, war es einfacher und leichter, die Probleme zu vergessen, in Form von Spielen zu gehen. Weil in der Spielhalle bist du in deiner eigenen Welt. Also in dem Moment, wenn du vor dem Automaten sitzt, existieren die ganzen Probleme nicht. Weder die finanziellen, noch die zwischenmenschlichen, noch deine Unzufriedenheit mit dir selber oder so. Das ist dann alles nicht da. Da jagst du bei jedem Dreh nur dem nächsten Endorphin, also dem nächsten Glücksgefühl nach und um mehr geht's da eigentlich gar nicht.
Das heißt, es ist eigentlich ein Moment, wo dein Kopf leer wird.
Ja, genau das.
Okay. Ich finde es krass, weil das Spielen ist ja was, wo du nichts kontrollieren kannst. Und trotzdem fühlt sich das in dem Moment so an, als dass du vielleicht gerade deswegen alles abgibst, was dich sonst so belastet, was auf deinen Schultern liegt und gibst das einem Automaten, wo du ja aber nichts mehr in der Hand hast.
Nein, und der vor allen Dingen mehr Geld nimmt, als jeder Therapeut ich sein werde.
Das ist auch eine interessante Erkenntnis, ja. Ja. Wir haben ja eben schon mal ganz kurz über den Startmoment geredet. Also es war das Trinkgeld, was sich dann auf wundersame Weise vermehrt hat und was einfach so ein schönes Gefühl gegeben hat, als es anfing mit dem Spielen. Du hattest ja dann auch einen Partner, der auch gespielt hat. Wie hat das denn ja so die Entwicklung deines eigenen Spielverhaltens beeinflusst?
Da müssen wir zeitlich ein bisschen springen oder einen Cut reinsetzen, denn ich war mit, das ist ja der Vater von meinem großen Sohn, zusammen, da war bei mir an Spielen oder Spielsucht noch überhaupt nicht zu denken. Ich war Angehörige von ihm, der ja nun Polytoxikoman, also mehrfach süchtig ist, alles was seinen Kopf leer macht oder betäubt, danach ist er süchtig, unter anderem auch nach dem Glücksspiel. Und ich habe in der Spielhalle angefangen, da war ich 18 und ein halbes Jahr, nachdem ich da angefangen habe, ist er wieder in mein Leben getreten. Also wir kennen uns schon viel länger, aber ich habe ihn da halt wieder getroffen. Und bis ich überhaupt dahinter gestiegen bin, dass er spielt, das hat ewig gedauert, weil ich, obwohl ich jeden Tag mit glücksspielsüchtigen Menschen zu tun hatte, noch keinen Blick dafür hatte. Und
das heißt, er war nicht da, wenn du da warst?
Nein, er ist ja ein intelligenter Mensch, wie ganz viele Süchtige. Wenn ich Spätschicht hatte, war er nach Frühschicht bei meiner Kollegin spielen. Und andersrum. Aber man muss mir das auch nicht sagen, dass mein Lebensgefährte da sitzt und spielt. Das ist doch nur so eine Randinfo.
Ja, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Also die Kollegin hat dir das verschwiegen?
Ja.
Okay, und wie hast du es dann rausgefunden? Wie war der Prozess?
Ja, ich bin recht schnell ungeplant schwanger gewesen von dem guten Mann und habe, weil er halt auch eine Drogenvorgeschichte hat, die ich ein bisschen kannte, ich habe so eine Spardose, die hemdsärmlich, wie ich damals gedacht habe, mit Süchten und Drogen nie was zu tun, gedacht, diese Blechspardose, die keinen Öffner hat, wo man ja nur mit einem Dosenöffner rankommt, die ist ja sicher. Und somit habe ich dann alles an Trinkgeld oder alles an Geld, was ich verdient habe, in diese Dose gepackt, weil für mich immer wichtig war oder für mich auch sicher war, nur weil ich jetzt mit 18 schwanger geworden bin, soll es meinem Kind an nichts fehlen. Mhm. Und ich wollte das Ferrari-Kinderzimmer, also ich wollte meinen Kleinen in das Bett legen, was für mich am schönsten ist, ohne irgendwie auf den Cent zu achten. Ja.
Und dann wurde diese Spardose immer wieder geleert auf wundersame Weise?
Ja, also ich sag ja, Süchtige sind so toll und so erfindungsreich. Also wenn die das nicht wegen dieser Sache machen, würden die tolle Dinge erfinden. Basti hat es ganz toll gemacht, so heißt der gute Mann. Der hat immer, wenn er sich einen Schein aus dieser Dose gezogen hat, gleichzeitig ungefähr die gleiche Größe an Papierschnipsel in die Dose.
Oh nein.
Das heißt, jedes Mal, wenn ich dann mal irgendwie ein ungutes Gefühl hatte oder dachte, komm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, schüttel mal, hatte ich ja immer das Gefühl, alles klar, ist alles safe, da ist genug Geld drin. Und als ich sie aufmachte, 2 Wochen vor Entbindung, waren anstatt, ich habe nie genau gezählt, aber es hätten um die 1.000 Euro drin sein müssen und es kam mir entgegen 1,23 Euro in Centstücken.
Oh, wow.
Ja.
Krass. Was für ein Vertrauensbruch.
Ja. Und das, aber wie man dann als Co-Abhängige agiert, versucht man ja, das alles irgendwie zu deckeln.
Und was hast du gemacht?
Bei eBay Kleinanzeigen kein Ferrari-Kinderzimmer, sondern ein funktionales Kinderzimmer für kleines Geld gekauft und zugesehen, dass wir den Lütschen dann groß kriegen.
Das heißt, du bist mit ihm zusammengeblieben und warst an seiner Seite?
Ja. Er war auch bei der Geburt an meiner Seite, er war nur leider affig. Also,
er war keine Unterstützung für dich?
Nein. Also, weil der gute Mann, wie es in der Heroinabhängigkeit so ist, der war, ja. Eine Geburt kann man halt zeitlich immer so schlecht planen, gerade wenn es die erste ist. Und wenn das Heroin dann langsam aus dem Körper geht und du merkst, wie er neben dir anfängt zu zittern, dann machst du dir mehr Sorgen um ihn als über deinen eigenen Körper. Und das ist bei einer Geburt gerade ungünstig. Mhm.
Pathologisches Glücksspielen, wenn Betroffene getrieben sind, immer weiter zu zocken. Hierzu zählt auch das pathologische Wetten. Wichtig dabei ist, Können entscheidet nicht über den Erfolg oder Misserfolg. Es ist der Zufall, der die Zügel in der Hand hält und deinen Körper mit Glückshormonen oder Versagensängsten durchflutet. Psychische Erkrankungen werden in der Diagnose in Gruppen eingeteilt. Momentan ist das pathologische Spielen eine Störung der Impulskontrolle. Das heißt, Betroffene können dem Impuls, spielen zu wollen, nicht widerstehen. Ihr Verhalten ist nicht mehr unter ihrer eigenen Kontrolle, sondern sie fühlen sich gezwungen, dem Impuls zu folgen. Genauere Merkmale der Krankheit sind: erstens, ein starker Wunsch oder eine Art Zwang zu spielen.
Zweitens, die Kontrolle über den Beginn des Spielens und das Ende liegt gefühlt nicht mehr in der eigenen Hand. Drittens, wenn man weniger oder gar nicht spielt, hat man Entzugssymptome. Viertens, es gibt einen Nachweis einer Toleranz. Das heißt, man muss mehr spielen, um die frühere Wirkung zu spüren. Fünftens, Interessen werden zugunsten des Spielens vernachlässigt. Das heißt, man wendet immer mehr Zeit auf, um zu spielen und findet immer mehr und neue Wege, sich finanzielle Mittel zu beschaffen, um spielen zu können. Und obwohl man immer mehr in Schulden gerät oder sich vermehrt psychische Symptome ausbilden, hält man am Spielen fest. Leider bleibt es selten bei den pathologischen Spielen. In den meisten Fällen kommen Abhängigkeiten dazu von Drogen und Alkohol. Auch Depressionen und Angststörungen sind häufig. Pathologisches Spielen liegt in meinen Augen irgendwo zwischen Verhaltenssüchten, Zwängen und einer Abhängigkeitsstörung. Ein hochkomplexes Störungsbild, das extrem emotional getrieben ist. Denn das, was Nicole in die Sucht reingezogen hat, war der Moment des Gewinnens. Das Gefühl, wenn du aus dem Nichts Geld geschenkt bekommst. Eine Summe, die sonst eine Ganztagsschicht von dir fordert, wird dir innerhalb von Sekunden geschenkt. Es fühlt sich so leicht an, so befriedigend. Dein Gehirn genießt den Dopaminrausch und fordert innerlich, nochmal, nochmal, das war doch so leicht. Steck noch einmal eine Münze in den Automaten. Wozu hart arbeiten, wenn wir so leicht Geld verdienen können? Dass das irrational ist, weiß jeder, der sich das jetzt anhört. In dem Moment fühlt es sich für Betroffene aber so oder so ähnlich an, das habe ich mir sagen lassen. Wie bei jeder Sucht setzt der Verstand aus. Auch bei dem Griff zur Flasche wissen Menschen, dass es ihnen schadet. Aber das gute Gefühl, die Leichtigkeit, die angenehme Leere im Kopf, wenn sich sonst alles so schnell dreht, das ist, was Menschen motiviert, wieder ihrem Suchtverhalten nachzugehen. Auch Nicole beschreibt, dass für sie die Zeit in der Spielhalle eine Belohnung war. Es war ihre Me-Time. Das Spielen gibt ihr eine angenehme innere Leere. Ruhe, wo sonst Lärm ist. Stillstand zum Atmen, wo sonst Dauerlauf angesagt ist. Die Spielhalle wird zum Zufluchtsort. Wenn ich Nicole zuhöre, werde ich ganz betroffen. Eine überlastete junge Frau, die einen Ausweg für sich sucht und in der Sucht endet. Was hat das mit ihr gemacht? Wie ist sie damals mit ihren Gefühlen umgegangen?
Du kannst das halt nicht, weil ich selber noch nicht glücksspielsüchtig war. Ich habe immer da gestanden, wie jetzt leider Gottes noch die halbe Nation, und habe gesagt, warum hörst du nicht auf? Warum ist dieses Spielen wichtiger als ich oder als dein Kind? Wie kannst du? Also immer diese Vorwurfsfragen, weil ich nicht verstanden habe, dass das genau seine Krankheit ist wie seine Drogensucht. Mhm. Für seine Drogensucht hatte ich auch Verständnis, in Anführungszeichen gesehen. Also da gab es Bücher drüber, da konnte ich in Selbsthilfegruppen für Angehörige gehen und ja.
Aber bist du nie explodiert? Ist es nie aus dir, bist du einfach nie übergekocht? Weil ich stelle mir das so vor, du hast geschluckt, 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 du hattest immer Verständnis, er hat dir dein Geld weggenommen, du wolltest dich auf dein Kind vorbereiten und du hast eigentlich die ganze Zeit nur zurückgesteckt. Das hält man doch nicht für immer aus.
Naja, wir waren vorhin gerade in meiner Kindheit, da war es nicht anders, oder? Mhm. Also war es einfach ein gewohnter Prozess.
Du kanntest es schon.
Ja. Und dann ist es, wenn du es aus deiner oder aus deiner Jugend zumindest nicht viel anders kennst, dann denkst du, es ist normal.
Mhm. Ja, und manchmal verbindet man das ja sogar mit Liebe, ne? Also Muster, die in der Psyche gewohnt sind, sind ja noch lange nicht gesund. Aber wenn man dann das mit der ersten Beziehungserfahrung einfach kennengelernt hat und vielleicht ein Vater, eine Mutter oder generell so ein Familiengeflecht sich genauso angefühlt hat, dass du immer nur funktionieren musst, dann ist es eher so, dass man das akzeptiert.
Ja, vor allem, wenn du halt selber kein perfektes Familienhaus hattest oder Elternhaus. Ich habe so lange an der Beziehung zu Basti festgehalten, trotz seiner Drogensucht, trotz seines Spielens, weil ich für mich gesagt habe, ich möchte meine kleine heile Familie wenigstens haben. So. Mhm. Und was da als Angehöriger, Co-Abhängige, wie auch immer, ja auch ganz schlimm zum Tragen kommt, ist dieses Gefühl von, wenn ich nur genug liebe, wenn ich nur genug kämpfe, wenn ich das hier alles schulter, dann klappt das schon.
Mhm.
Dass das aber totaler Schwachsinn ist, weil der Betroffene für sich selber erstmal realisieren muss, dass er Hilfe braucht und er sich die auch nur selber suchen kann. Ja, das weiß ich jetzt nach meiner eigenen Sucht.
Mhm. Wie ging es denn dann für dich weiter? Also du hast dann deinen Sohn auf die Welt gebracht, du warst Mutter schon ganz, ganz jung, du warst 18?
Ja, 18, als ich schwanger war, 19, als ich bekommen habe.
Und dann habt ihr zusammen gewohnt? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, genau so. Wir haben zusammen gewohnt und ich habe mich, da war der Lütsche anderthalb, selbstständig um eine Ausbildung beworben, weil ja, was du halt so zu hören kriegst, wenn du mit 18 schwanger bist, so aus dir wird nichts, Hartz IV und der Tag gehört dir ein Leben lang, solche Sachen kriegst du da irgendwie zu hören, weil es wünscht sich natürlich keiner, weder meine Eltern noch meine Freunde in irgendeiner Art und Weise so, toll, die ist schwanger vom Junkie, die ist so früh Mutter, die hat ihr Abi deswegen abgebrochen. Da sind natürlich jede Menge Vorurteile und ich bin da, ich sage das immer liebevoll, mit dem erhobenen Stinkefinger durchs Leben gegangen und habe gesagt, euch zeige ich es allen. Und habe mir dann selbstständig eine Ausbildung gesucht zur Justizfachangestellten beim Amtsgericht. Habe die bekommen. Ich habe immer liebevoll gesagt, ich war die Quotenmutti. Und als ich die Ausbildung angetreten habe zum 3.8.2009, meine Mutter ist am 25.07.2009 50 geworden und der hatte ich zum Geburtstag, damit sie mal was Schönes erlebt, habe ich sie, meinen Vater und meinen Bruder nach Hannover in den Zoo geschickt mit Übernachtung und habe mich in der Zeit um meine demenzkranke Oma und meinen kleinen Muck gekümmert, der da ja noch nicht mal zwei war. Und Basti hatte ich eine Woche vorher, glaube ich, gerade von einer Entgiftung geholt. Der war also klar und clean.
Also drei Baustellen auf einmal. Eigentlich vier, wenn du deine eigene Ausbildung auch noch dazu nimmst. Kind, demenzkranke Oma und drogenabhängiger Freund, wo du immer darauf achten musstest, okay, ist der gerade in einer guten Phase, in einer schlechten Phase? Wow, das ist ganz schön viel auf einmal.
Und ich habe das nie so gesehen, dass es viel auf einmal ist, weil ich immer gedacht habe, das ist jetzt gerade mein Leben. So. Bin dann aber ziemlich eklig geweckt worden, weil an dem Wochenende, wo ich meine Eltern quasi weggeschickt habe und mich um meine Oma gekümmert habe, kam Basti wieder viel zu spät mit all den Anzeichen, die ich aus den 2 Jahren, die wir miteinander verbracht hatten, schon kannten. Und wurde abends so kribbelig, dann wurde der auf einmal ziemlich grün und ja, ihm ging es nicht gut. War wohl einfach ein bisschen zu sehr gestreckt, das Zeug, was er genommen hat. Ja, und am nächsten Morgen habe ich ihn dann vor die Wahl gestellt. Entweder die Drogen oder wir. Und dann ist er gegangen. Und das heißt, ich hatte 3 Tage Zeit, um zu überlegen, nee, gar nicht, 2 Tage. 2 Tage Zeit, zu überlegen, wo kriege ich jetzt die Betreuung, die auf Basti aufgebaut war, also die Eingewöhnung in die Krippe von meinem Großen, wie kriege ich das jetzt hin? Und ja, habe dann ganz tolle Unterstützung von meinen Eltern gehabt und die haben die Eingewöhnung mit meinem Großen gemacht und ich habe dann mit meiner Ausbildung angefangen und trotzdem ist meine Welt in der Zeit zusammengebrochen.
Klar. So. All das, was du in die Beziehung investiert hast. Die Liebe, die Zeit, das Verständnis. Was war denn so der Moment, dass du dann sagen konntest, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr weitermachen?
Ich musste mich in dem Moment entscheiden. Ich wusste, dass die Ausbildung hart wird, gerade auch mit einem kleinen Kind. Mhm. Und ich war schon einen Moment aus dem Lernen raus, 2 Jahre, fast 3. So wusste ich, dass das für mich eine Umstellung wird. Und dann auch 40 Stunden regelmäßig arbeiten. Ich habe ja in der Zeit immer nebenher in der Spielhalle gearbeitet. Ohne das Böse zu meinen, dem Berufsfeld gegenüber, aber das nicht sonderlich anspruchsvoll. So, von daher musste ich meinen Kopf da nicht sonderlich anstrengen. Und da musste ich mich entscheiden, wohin mit meiner Kraft. Mhm. Und ich habe immer meinen kleinen Wurm, der mir mittlerweile auf den Kopf spuckt, also meinen Sohn, angeguckt und gedacht, ich will was Besseres für dich und ich möchte, dass du davon profitierst, dass Mama sich den Hintern aufreißt und dass du später die Schuhe haben kannst, die du haben möchtest, ohne dass ich irgendwie vom Existenzminimum gucken kann, wie ich dir die Wünsche erfüllen kann. Und goldrichtig, Entscheidung hat geklappt. Also die Entscheidung, die ich getroffen habe, goldrichtig, weil es hat geklappt.
Ja. Also war eigentlich dein Sohn die Motivation, ihm ein besseres Leben zu ermöglichen, als du das durchgemacht hast.
Ja, und vor allen Dingen musste ich mich für mich entscheiden, ne? Weil in dem Moment war es ganz klar so, dass ich wusste, ein kleines Kind, Ausbildung und mein Junkie an meiner Seite, das halte ich nicht mehr lange durch. Mhm. Und dann wäre die Frage gewesen, für wen mache ich das hier gerade überhaupt noch? Und ich wollte eine gute Mutter für mein Kind sein und das kann ich nur, wenn ich gesund bin. Dass der Abstieg dann nochmal so richtig kommt, konnte ich ja nicht vorhersehen.
Ja. Wie kam es denn dazu, dass du dann angefangen hast zu spielen? War das dann in der Zeit, als Basti ausgezogen war?
Da lag noch eine ganze Zeit zwischen. Ich habe meine Ausbildung zu Ende gemacht, habe nebenher immer noch weiter in der Spielhalle gearbeitet. Meistens am Wochenende, um ein bisschen was nebenbei zu haben. So. Und der Einstieg kam 2013, 2014 irgendwo da. Mhm. Also dass ich so richtig, dass ich dann auch in der Spielhalle gekündigt habe, weil es war dann nachher am Ende so, auch wenn man offiziell in der Spielhalle, in der man arbeitet, ja nicht spielen darf, interessiert das eine spielsüchtige Aufsicht überhaupt nicht. Das heißt, du hast die Schublade mit Geld vor dir, was du wechselst. Und wenn keiner in der Halle ist und alle Automaten frei sind, dann packst du da 10 rein, dann packst du da 10 rein. Irgendein Automat muss doch jetzt mal. Und dann bin ich grundsätzlich mit weniger nach Hause gegangen, als ich mit dem ich reingekommen bin. Und es war ja eigentlich ein Nebenjob. Und von einem Nebenjob erwartet man ja eigentlich, dass der ein bisschen was einbringt und nicht teurer ist als zuvor.
Das heißt, es hat sich dann so ein bisschen eingeschlichen in der Zeit, als du dann noch gejobbt hast.
Ja.
Okay, und war das dann für dich wirklich so ein unbewusster Prozess? Weil du kanntest es ja eigentlich schon von Basti.
Ich kannte es von Basti und vor allen Dingen kannte ich es von meinen täglichen Gästen.
Ja.
Also das ist das, wo ich bis heute dastehe und sage, ist es genau das, dass wenn man etwas jeden Tag sieht und jeden Tag es als normal empfindet, wird es für dich dann auch irgendwann normal?
Mhm.
Die Frage stelle ich mir wirklich, weil Spielsucht hat überhaupt nichts mit einem Intelligenzquotienten zu tun. Spielsucht hat nichts mit einer Schicht, in der man lebt oder so zu tun. Ich habe von hochdotierten Rechtsanwälten und Ärzten bis hin zum obdachlosen Hartz-IV-Empfänger alles als Stammgäste gehabt. Aber man fragt sich doch irgendwo, wenn man das jeden Tag sieht und auch sieht, wie Leute Haus und Hof verzocken, wie kann man selber denn in diese Sucht geraten? Und ich denke schon, dass es was damit zu tun hat, dass das Hirn sich meistens nur die guten Sachen merkt und dann, wenn ein Gast gerade eine Serie hat oder irgendwie mit 2 Euro mal eben 400 macht oder so, dass dein Hirn dir dann sagt, ach, das möchte ich auch.
Mhm.
Und dann wieder back to the roots zu meinen 4 Euro Trinkgeld, 54 Euro raus. Mein Hirn hat ja auch schon abgespeichert gehabt, es funktioniert.
Ja.
Ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn ich es 1-2 Mal versucht hätte und da wäre nichts Positives passiert. Dann hätte mein Kopf abgespeichert, das passiert nicht, das kostet Geld, das will ich nicht. So.
Ja.
Aber wie die Fachstelle für Glücksspielsucht in Bremen ganz toll geschrieben hat, wer Pech hat, hat am Anfang Glück.
So. Mhm.
Das ist ein ziemlich wahrer Satz.
Wahrscheinlich wird dann so viel Dopamin ausgeschüttet, dass dich das motiviert, immer wieder in diese Situation kommen zu wollen.
Ja.
Weil man immer wieder darauf hofft, dass es dann doch vielleicht passiert. Wenn ich mir dich jetzt vorstelle, als junge Mutter, die so viel dafür tun will, dass ihr eigener Sohn gut aufwächst und die sich nicht davor scheut, neben der Ausbildung noch zu arbeiten und wirklich alle Kraft in diese kleine Familie steckt. Wie sah dieser innere Dialog in dir aus, wenn du dich selber dabei beobachtet hast, dass du spielst und du ja auf der anderen Seite wusstest, okay, ich bin Mama und meine größte Motivation in meinem Leben ist, dass ich für meinen Sohn da bin. Wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, dass dieser Dialog nicht stattgefunden hat.
Hm.
Weil dann hätte ich mir ja schon viel früher eingestehen müssen und sagen müssen, hier stimmt was nicht. Und das willst du als Süchtiger nicht. Vor allen Dingen kannst du es in dem Moment auch nicht, weil du hast ja 1000 Ausreden für dich. Von, ich arbeite und leiste so viel, ich habe keine anderen Hobbys, das gönne ich mir jetzt mal. Bis hin zu, ich habe so viel gemacht, das habe ich mir jetzt verdient, hier meine Stunde Auszeit. Und ich gebe doch sonst kein Geld für mich aus. Bla, bla, bla. Also so wirklich kann ich heute so sagen, weil das ein Hirngespinst ist von Ausreden, nur damit du dir nicht eingestehen musst, ich habe eine Krankheit und ich muss da was gegen tun. Weil es war, als ich dann in der Spielhalle gekündigt habe, ging das richtig große Verderben ja erst los, als meine Beine mich selbstständig in eine andere Spielhalle getragen haben, wo ich nicht für mich die Ausrede hatte, wieso ich arbeite da, das war Zeitvertreib oder sonstiges. Da ging für mich die Sucht eigentlich erst richtig los. Und da wurde es auch sehr schnell sehr unaufhaltsam, was das Geld angeht.
Mhm.
Und auch da hatte ich für mich immer die Ausrede, dadurch, dass ich nur 3-4 Mal im Monat in die Spielhalle gegangen bin, aber dann, bis nichts mehr auf dem Konto war, habe ich mir immer gesagt, ich bin nicht spielsüchtig, weil meine Stammgäste, wo ich sagte, die haben ein Spielproblem, die waren ja täglich da. Und ich kann ja hier 20, 25 Tage im Monat ganz locker auch ohne dann mal daran zu denken oder so. Deswegen habe ich mich nicht als Glücksspielsüchtige gesehen, ganz lange.
Ach so. Und wie kann man sich dann den Alltag vorstellen? Weil wie lange warst du dann in der Spielhalle? Wer hat auf dein Kind aufgepasst?
So, Jugendämter dieser Welt vereinigt euch. Den Großen habe ich ganz lange oder ganz viel alleine zu Hause gelassen. Er war dann schon 8, 9. Der hat dann zwischendrin immer angerufen. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich einkaufen bin oder sonstiges. Er war schon sehr früh sehr selbstständig, von daher habe ich das damals für mich auch nicht als schlimm erachtet, aber für ihn da war ich in der Zeit nicht.
Das heißt, man baut sich dann so ein Lügenkonstrukt, was einem wieder die Freiheit gibt, in der Spielhalle sein zu können.
Ja.
Und was macht man mit der Scham oder dem schlechten Gewissen? Ist das da?
Ja, das ist aber nur da, wenn du aus der Halle rausgehst, in dein Portemonnaie guckst und überlegst, wie du den Rest des Monats jetzt noch was zu essen auf den Tisch kriegst. Diesen kurzen Moment. Und dann geht das aber wieder über in, ich nenne das immer in ein Machertum. Ich muss jetzt was machen, um das wieder auszubügeln quasi. Und dieser Kreislauf ist ganz grauenvoll, weil du weißt, du hast gerade richtig Bockmist gebaut und du hattest da keine Kontrolle drüber. Und anstatt, dass dein Kopf Zeit und Platz dafür hat, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen, schiebst du die gleich wieder beiseite, weil wo kriege ich denn jetzt Geld her? Wie erkläre ich das? Wo war ich denn jetzt die letzten 2 oder 3 Stunden? Du bist immer in so in einem sogenannten Machermodus, sodass dein Kopf überhaupt nicht dir reflektiert, du hast da gerade Scheiße gebaut und jetzt kümmere dich da mal drum, weil es viel zu platzeinnehmend ist, um was du dich jetzt gerade alles kümmern musst.
Verstehe. Und wo hast du denn das Geld wieder aufgetrieben?
Ja, also wenn du Angestellte im öffentlichen Dienst bist, geben die Banken dir gerne bereitwillig Kredite. Und dann gibt es ja heutzutage auch immer das super, wenn du dann Kredit beantragst, kriegst du ja meistens gleich so eine zweite Karte mitgeschickt, wo du dann nochmal den gleichen Verfügungsrahmen hast. Also hast du gleich doppelt so viel an den Backen. Und als Spieler nutzt du das, weil dann ist das erste Geld weg. Und in deinem Kopf ist ja, der Automat muss jetzt gleich mal schmeißen. Da ist schon so viel drinne. Ich habe das doch jetzt mal verdient. Der muss doch jetzt mal. Dieses der muss doch jetzt mal steht über den Köpfen aller in einer Spielhalle. Ja. Dann gehst du nochmal wieder zum Automaten und holst nochmal wieder Geld.
Und gibt's dann diesen Moment, wo er wieder spuckt und wie viel Geduld bringt man damit?
Ich glaube, mit Geduld hat das nachher gar nicht mehr viel zu tun. Es gibt nur, entweder er spuckt dann irgendwann und dann hast du vielleicht den Schaden für den Tag etwas eingegrenzt oder aber er spuckt nicht und du gehst nach Hause und überlegst, wo du denn jetzt wieder Geld herbekommst. Oder du versuchst auch zu gucken, ob in irgendeiner Spardose, in irgendeinem Schrank noch irgendwo ein bisschen Geld ist, damit, wenn die Halle abends um 1 zugemacht hast, du morgens vielleicht auch vor der Arbeit noch mal eben kurz hinfahren kannst, weil der Automat, den du da die ganze Zeit gefüttert hast, so nennt man es ja mal liebevoll, der müsste ja jetzt so reif sein, das heißt, wenn der morgen früh angeht, dann in deinem Kopf ist immer, da setzt sich jetzt gleich jemand hin, schmeißt da 2 Euro rein und dann kriegt er mein Geld wieder.
So, verstehe, ja.
Ne, ich habe den doch jetzt so voll gemacht mit meinem Geld, der muss doch jetzt mal schmeißen. Und dann ist in deiner Horrorvorstellung immer, es kommt jemand rein mit 2 Euro, setzt sich dahin und hat dann die Riesenserie und kriegt dein ganzes Geld wieder.
Und was ist so das meiste, was man an so einem Automaten gewinnen kann?
Das kann ich dir überhaupt nicht sagen, weil das ja immer darauf ankommt, mit welchem Einsatz du spielst.
Ach so.
Und da ist es auch so, wenn du dir meinen Werdegang anguckst, ich habe dieses aus 4 mach 54 damals, da hat eine Drehung 5 Cent gekostet. Ich habe nachher aufgehört zu spielen, da habe ich pro Drehung 1 Euro gehabt.
Boah.
Und dadurch, dass ich, kannst du ja im, ich glaube, 4-Sekunden-Takt, 5-Sekunden-Takt machen, dann weißt du, wie viel Geld da drauf geht. Und da sind wir auch einfach bei der Riesenproblematik, wo ich immer denke, bitte, bitte, Deutschland, kümmert euch drum. Die Glücksspielsucht ist die Sucht mit der höchsten Selbstmordrate. Weil es A, keiner mitbekommt und B, bei allen stoffgebundenen Süchten sagt dein Körper irgendwann, es reicht, ich bin voll. Und wenn es im Delirium endet, Alkohol, Drogen, irgendwann sagt er, ich kann nicht mehr. Ein Automat sagt aber nicht, hör auf.
Nicole sagt es ganz deutlich. Glücksspiel ist die Sucht mit der höchsten Selbstmordrate. Und Deutschland muss endlich was tun. Wenn ich mir die Studien zu Ursachen von Suiziden anschaue, finde ich, dass 5% aller Selbstmorde von Menschen, die unter einer Spielsucht gelitten haben, vollbracht wurden. Was jedoch hinzukommt, Spielsüchtige sind oft zusätzlich an Depressionen erkrankt. Alkohol und andere Drogenabhängigkeiten sind leider fast normal bei Spielsüchtigen. Auch diese psychischen Erkrankungen führen dazu, dass Menschen den Freitod wählen. War jetzt die Spielsucht, die Depression oder die Abhängigkeit ursächlich für den Suizid? Schwer zu sagen. Eine andere Studie beschreibt, 37% der männlichen Befragten, die im vergangenen Jahr einen Suizidversuch unternommen hatten, zeigten ein problematisches Spielen. Bei den weiblichen Befragten waren es 14,5%. Diese Ergebnisse weisen sehr deutlich darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen der Spielsucht und der damit verbundenen Wahl des Todes gibt. Und in dieser Untersuchung wurden Störfaktoren wie Alkoholkonsum, Angst, Impulsivität, Einsamkeit, Lebensunzufriedenheit und weitere Faktoren herausgerechnet. Erschreckende Zahlen. Da frage ich mich, warum ist es legal, für Glücksspiel zu werben? Warum kannst du in jedem Kiosk Lotto spielen? Und warum ist die Verkündung der Lottozahlen immer noch ein fester Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Fernsehens? Warum siehst du kein Fußballspiel ohne große Plakatierung für Sportwetten? Und warum hast du das Gefühl, der Spielautomat in der Kneipe ist normal? Glücksspiel ist allgegenwärtig in unserer Welt. Und auch das Werben ist bisher legal. Spanien und Italien debattieren, das Werben für Glücksspiel und Wetten genauso zu verbieten wie das Werben für Zigaretten. Denn die verharmloste Darstellung in der Werbung und die allgegenwärtige Verfügbarkeit, die Sucht zu füttern, verleitet Menschen dazu, sich selbst zu schaden. Und warum passiert es trotzdem? Weil der Staat und die Konzerne damit sehr viel Geld verdienen. 38% der deutschen Bevölkerung gibt jeden Monat Geld für Glücksspiele aus. Die meisten von ihnen bis zu 20 Euro pro Monat. Etwa ein Zehntel der Deutschen verspielt jedoch regelmäßig zwischen 50 und 100 Euro pro Monat. Und bei 4% der Deutschen sind es über 100 Euro jeden Monat. Und selbst Minderjährige finden einen Zugang zum Glücksspiel. Laut der Hamburger Schulbus-Erhebung nehmen 10% der 14- bis 17-Jährigen regelmäßig an Glücksspielen teil. Jungs deutlich häufiger als Mädels. Eine breite Zielgruppe, mit der man viel Geld verdienen kann. 2018 lag der Gesamtumsatz des deutschen Glücksspielmarkts bei über 46 Milliarden Euro. Die Umsätze von Soziallotterien, Telefongewinnspielen, Sportwetten und Online-Glücksspielen sind bei diesem Betrag noch nicht eingerechnet. Der Glücksspielmarkt ist so ausgelegt, dass die Betreiber immer mehr einnehmen, als die Spieler gewinnen. So funktioniert Wirtschaft. Erhebungen zeigen, dass nur 28% der pathologisch Spielsüchtigen keine Schulden haben. Bei 18% übersteigen die Schulden 25.000 Euro. Spielhallen sind nur ein Anlaufpunkt von Spielsüchtigen. Die könnte man schließen, im Standort beschränken, gesetzlich reglementieren. Aber was ist mit dem Online-Spielmarkt? Online-Spielen geht federleicht und das 24/7 von egal wo du bist. Eine riesige Herausforderung für Menschen, die ihre Impulse nicht mehr kontrollieren können. Wir, die Politik, die Gesetzeslage braucht ein Umdenken. Denn die Sucht ist das eine Leiden. Hinzu kommt, dass die Betroffenen oft auch zusätzlich unter Depressionen, Panikattacken und Abhängigkeiten leiden. Wie stand es um Nicoles Psyche? Was hat sich in ihr verändert?
Also geschlafen habe ich da bescheiden, gerade nach solchen Tagen, wo ich dann lange da war, weil das ist ja auch eine Geräuschkulisse, das ist ja auch ein Ambiente. Ein nicht besonders schönes, weil die meisten Spielhallen wirklich ja so kleine Kaschemmen sind, wo du früher auch noch überall rauchen durftest und das alles so dunkel und verrucht und gleichzeitig blitzen und blinken die Automaten ja aber so und haben eine wahnsinnige Geräuschkulisse und ich bin ganz oft mit genau diesen Geräuschen eingeschlafen und auch wieder aufgewacht, sodass ich dieses Gefiedel im Kopf hatte und damit auch nicht besonders gut geschlafen habe. Depressionen, ich würde sagen, mich haben da depressive Phasen begleitet, aber wenn du immer machen musst, ich sage das immer so salopp, ohne einem, um Himmels willen, ohne einem Depressiven zu nahe treten zu wollen, ich weiß, was das für eine schlimme Krankheit ist. Ich hatte keine Zeit dafür. Mhm. Ich glaube, hätte ich meiner Psyche ein bisschen mehr Zeit gegeben, wäre ich von einem Loch ins nächste gefallen. Mhm. Und dadurch, dass ich aber einfach funktionieren musste, weil ich nicht nur für mich, sondern für so viele Leben mehr noch die Verantwortung hatte, ja, musste meine Psyche da durch.
Mhm, verstehe. Du hast eben gesagt, du bist mit dem Geräusch eingeschlafen und du bist auch mit dem Geräusch wieder aufgewacht. Wie sehr dominiert denn so eine Spielsucht dann den Alltag und das Denken? Wie kann ich mir das vorstellen?
Da müssen wir auch ganz klar sagen, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Seitdem ich unsere Selbsthilfegruppe gegen Glücksspielsucht leite, habe ich ganz, ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt und ganz viele unterschiedliche Sichtweisen oder ganz viele unterschiedliche Suchtverläufe. Und bei den meisten ist es so, dass die das wirklich in ihren Alltag eingebaut haben. Morgens vor der Arbeit eine halbe Stunde, abends nach der Arbeit eine halbe Stunde. Den Partnern dann erzählt haben, irgendwie sie hatten Überstunden oder sie müssen ein bisschen eher anfangen oder 1500 Ausreden. Ich habe dadurch, dass ich so selten da war, für mich immer irgendwie eine Ausrede gefunden und hatte dann 3, 4, 5 Tage im Monat, wo das so ein bisschen mein Leben bestimmt hat. Und habe danach das dann ja gut verdrängen können, weil dann war eh kein Geld mehr dafür da. Und dann gab es diese, also dann war ich ja auch nicht spielsüchtig, weil, ja Gott, Spielsüchtige gehen jeden Tag in die Halle. Ich bin ja nicht süchtig.
Verstehe.
Ich würde sagen, durch mein Spielverhalten, nämlich dieses nur 3, 4, 5 Mal im Monat gehen, hat sich das sogar noch verlängert, mein Bewusstsein, dass ich süchtig bin.
Und wann war denn der Punkt in deinem Monatsrhythmus gekommen, dass du sagst, ich darf heute wieder, wenn das Geld da war?
Ich glaube, wenn ich besonders viel Stress hatte und besonders abgenervt war, mir dann zu gestatten, quasi mir meine Auszeit dazu gönnen.
Mhm. So ein bisschen Me-Time.
Genau, genau. Toll ausgedrückt. Hätte ich genauso beschrieben, ja.
Ja. Das heißt, dass das, was dir eigentlich nicht gut tut, wird aber in dem Moment zu etwas, was dir gut tut im ersten Moment.
Ja.
Aha. Und wenn du dann mal wieder gewonnen hast, war dieser Glücksmoment dann immer noch genauso intensiv oder hat sich das im Laufe der Zeit verändert?
Der war nie wieder so intensiv wie beim ersten Mal, weil wenn du dir überlegst, also in unseren Selbsthilfegruppen sagen, nennen wir mal keine Summen, deswegen muss ich immer so, sonst würde ich es umschreiben. Aber wenn du dir überlegst, dass du an einem Abend 2000, 3000 Euro in diesen Automaten schmeißt und dann am nächsten Tag vielleicht mit deinen letzten 20 Euro, die du im Portemonnaie hast, da reingehst und der Automat dann sogar mal eine Serie schmeißt und du Freispiele bekommst und sich da alles öffnet und du mit 1000 Euro Gewinnen da rausgehst, hast du aber immer noch 3000 Euro oder 2000 Euro Verlust von gestern da stehen. Von daher hast du da kein Glücksgefühl, weil du ja immer noch damit lebst, wie erkläre ich die 2000 Euro von gestern und davon habe ich jetzt gerade mal die Hälfte wieder raus. Also ist da nicht mehr irgendwie das Glücksgefühl von, yay, ich habe richtig was gewonnen.
Verstehe. Aber dieser Teufelskreis, der ist dann schon so gefestigt, dass man immer wieder darauf hofft, dass jetzt irgendwann der große Gewinn kommt, dass man dann sagt, okay, wenn ich, also gibt es diesen Gedanken, dass man sagt, wenn ich dann bei Null bin oder wenn ich bei, was weiß ich, plus 4000 Euro bin, dann ziehe ich den Cut?
Dieses Ziel oder diese Ausrede steckst du dir immer wieder. Aber du weißt in dem Moment, wo du sie denkst, eigentlich auch schon, dass das nie passieren wird.
Was war denn bei dir der Moment, als du realisiert hast, okay, obwohl ich nur 3, 4, 5 Tage im Monat spiele, habe ich vielleicht doch ein Problem.
Also realisiert habe ich das schon ziemlich früh. Ich war nur mal gut im Beiseiteschieben, weil aus den gerade genannten Ausreden der Wendepunkt jährt sich morgen zum 4. Mal. Am 10.05.2018 hat meine Mutter, es war Vatertag in dem Jahr, es war ein Donnerstag. Und anstatt den Tag mit meiner Familie zu verbringen, habe ich einen Streit vom Zaun gebrochen, bin raus mit den Worten, ich brauche jetzt Zeit für mich. Ich hatte Bock zu zocken, Punkt um. Und deswegen habe ich einen Streit vom Zaun gebrochen, weil ich dann die Ausrede habe, so, ich muss hier mal raus, ich brauche mal Zeit für mich, immer wollt ihr irgendwas von mir. Und war dann in der Halle, ich glaube von vormittags bis abends 18 Uhr ging die Spielhallentür auf und meine Mutter stand in der Tür. Sie guckte mich von oben bis unten an, sagte, oh nee, ne, und sich umgedreht und ist rausgegangen. Ich habe natürlich noch das Geld, was auf dem Automaten war, eben zu Ende weggedrückt, weil der Automat muss doch jetzt mal. Und als das dann weg war, ich hätte noch Geld gehabt zum Wechseln, aber ich wusste innerlich, dass sie draußen steht, am Auto lehnend. Das war mir irgendwie klar und bin dann raus.
Ist sie dir gefolgt oder woher wusste sie, wo du bist?
Es gibt mittlerweile ja so ganz tolle Handygeschichten und meine Mutter hatte mich schon mal aus der Spielhalle geholt. Da konnte ich aber, weil ich ja immer die Macherin bin, die, auf die man sich verlassen kann, die, die alles im Griff hat, die alles regelt, konnte ich das noch mit der Ausrede so, meine Güte, ich brauchte jetzt einfach mal einen Moment für mich und ich hatte da gerade mal Lust zu und
das ist nichts regelmäßig, wollte ich gerade sagen, mach dir keine Sorgen.
Das ist überhaupt nicht, ne? Ich hatte da jetzt einfach mal Bock drauf und das war überhaupt nicht schlimm. So. Meine Mama hat aber, wie ich eingangs beschrieben habe, so unfassbar tolle Antennen und ist so feinfühlig, dass sie das, glaube ich, schon länger geahnt hat, befürchtet hat und an dem Tag mich versucht hat zu erreichen. Ich habe mein Handy ja meistens auf lautlos gehabt in der Spielhalle, damit ich nicht gestört werde. Und dann hat sie sich irgendwann ins Auto gesetzt und ist losgefahren. In Bremen-Nord bei uns gibt es ziemliche Kernpunkte, was Spielhallen angeht. Und dann ist sie einfach durch die Gegend gefahren. Und als sie mein Auto hat da stehen sehen, stand sie dann in der Halle. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht.
Und was war das für ein Gefühl, als du sie vor dir stehen gesehen hast?
Oh, das ist eine Mischung. In der ersten Sekunde war es, kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Was willst du denn jetzt hier von mir? So
Verteidigung,
Empörung.
Ich bin eine erwachsene Frau, was mischst du dich hier ein?
Genau, ich habe mein Leben doch wohl im Griff. Warum genau kommst du mir jetzt hinterhergefahren? Oder so, was bildest du dir ein? Mhm. So, wenn es dann einen kleinen Moment sagt und du weißt, das ist die Frau, die dich großgezogen hat, die dich über alles liebt und die sich einfach Sorgen macht, fängst du an nachzudenken und dann ist da nur Scham. Du bist so enttäuscht von dir selber, du schämst dich so dermaßen dafür, dass was du da gemacht hast, wann du gelogen hast, wo du Gelder irgendwie beiseite geschafft hast und das ist grauenvoll, es ist einfach grauenvoll.
Das glaube ich.
Und auch dann ist dir ja immer noch nicht zu 100% klar, dass du krank bist. Das kommt erst, dieses Bewusstsein bei mir zumindest, als ich mir Hilfe gesucht habe und das erste Mal in eine Selbsthilfegruppe gegangen bin.
Das heißt, damit hast du auch angefangen?
Ja.
Okay. Und diese Überwindung, jetzt Selbsthilfegruppe, Spielsucht zu googeln?
War vor 4 Jahren noch verdammt schwierig. Ich bin auf einem ganz tollen Blog gelandet von, der gute Mann heißt der Spielverderber. Der hat sich gleich angenommen. Und wir haben 2, 3 E-Mails hin und her geschickt und er hat das wirklich geschickt gemacht, weil er, bei Süchtigen ist es ganz oft so, auch bei Spielsüchtigen, wenn sie dann gerade aus der Halle kommen und alles verzockt haben, dann ist der Druck unfassbar groß und dann in dem Moment wollen sie Hilfe. Hast du aber 2 Tage später auch nur 5 Euro in der Tasche, ist der Druck auf einmal wieder vergessen und dann gehen sie wieder los. Und er hat erstmal abgecheckt, ist jetzt gerade der Leidensdruck so groß, weil sie komplett alles verzockt hat oder will sie wirklich aufhören? Mhm. Und das war für mich schon, dass da so ein bisschen Kontakt war und ich für mich den Entschluss getroffen habe, ich brauche Hilfe, ich will das nicht mehr. Er hat dann mich weitervermittelt an den guten Mann, der damals unsere Selbsthilfegruppe geleitet hat. Und da konnte ich dann am Donnerstag in der Folgewoche hin und habe meine erste Gruppenstunde gehabt. Und der erste Gang in der Selbsthilfegruppe, du fühlst dich wie das ist der Gang zu deiner eigenen Hinrichtung vom Gefühl. Du bist so unsicher. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Du möchtest 5-mal umdrehen. Außerdem ist das doch alles gar nicht so schlimm. Und außerdem schaffe ich das doch auch irgendwie alleine. Und ich kann mir doch auch irgendwo anders Hilfe suchen. Aber ich muss doch jetzt nicht dahin. Bla, bla, bla. Dann ist es einfach nur wichtig, einmal den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, so, ich gehe da jetzt hin. Weil nach 5 Minuten merkst du, das sind alles Gleichgesinnte. Den brauche ich noch nicht mal erklären, was ich da und da gerade bei gedacht habe, weil die haben mal das Gleiche gedacht. Allen anderen, die keine Spielsucht haben, denen kannst du das 5-mal versuchen zu erklären, warum das jetzt sein musste. Keiner wird es verstehen. Also es ist bis heute ja noch so in der Gesellschaft, dass die sagen, hör doch einfach auf. Mhm. Und das ist wie ein Schlag ins Gesicht, weil du weißt, du kannst nicht einfach aufhören.
Und dann fühlt man sich noch schlechter.
Genau.
Ja. Was würdest du denn jemandem mitgeben aus deiner Erfahrung, dass die ersten 5 Minuten vielleicht nicht so schlimm sind? Also gibt es irgendwas, was man als Botschaft mitgeben kann, das motiviert, sich diesen Schritt wirklich zuzutrauen?
Ich möchte einfach darum bitten, dass sie diese ganzen amerikanischen Sitcoms mal aus ihrem Kopf streichen und sich da keiner hinstellen muss und sagen muss, schönen guten Tag, ich heiße XY und alle sagen Hallo XY, sondern es sind alles Menschen aus Fleisch und Blut und wir sitzen da jetzt, wo Corona wieder ein bisschen abgeflacht ist, dürfen wir auch wieder Kaffee auf den Tisch stellen und jeder, bevor derjenige von sich irgendwas preisgeben muss oder überhaupt, kriegt erstmal eine ganz kurze Vorstellungsrunde von den Leuten, die dann gerade da sind, dass er weiß, mit wem er es zu tun hat und was für eine Sucht, also was für eine Glücksspielsucht da vorliegt und dann merkt er ganz schnell irgendwie, oh Gott, hier ist ja genauso viel Sucht im Raum, wie ich es fühle. Und es lohnt sich einfach derart. Ich zum Beispiel, ich habe keine Therapie oder so gemacht. Ich habe es nur mit der Selbsthilfegruppe geschafft. Das muss nicht für jeden zutreffen, weil ich finde es immer super, auch zu gucken, wo kommt es her und wie kriege ich Hilfe. Und bei den meisten gibt es ja noch Begleiterscheinungen wie Depressionen, Panikattacken oder sonstiges, wo ich immer denke, bitte, bitte sucht euch Hilfe, denn das Leben ist so schön und so lebenswert. keiner muss damit unbehandelt rumlaufen. Und jeder Schritt in die Richtung ist irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung. Von daher, in der Selbsthilfegruppe ist es nur so, du sitzt nicht jemandem gegenüber, der es studiert hat, der es aus Fachbüchern kennt, wenn überhaupt, weil auch das ist für Glücksspielsucht immer noch verdammt schwierig zu überhaupt zu kriegen oder zu finden. Sondern bei uns in der Selbsthilfegruppe, egal wo in Deutschland, sind ganz viele mit offenen Armen, die sagen, ich kenne deinen Druck, ich weiß, wie es dir geht, komm her, wir gucken, wie wir es irgendwie hinkriegen.
Also ganz viel Augenhöhe und ganz viel Verständnis und einfach auch, ja, vielleicht, also so eine Hoffnung, die dadurch entsteht, weil ich einfach merke, so, ich bin nicht komisch, ich muss auch nicht mich ausgestoßen fühlen, sondern es gibt Menschen, die haben schon das Gleiche durchgemacht und einige von ihnen haben es vielleicht schon geschafft oder sind auf einem guten Weg. Und das macht einfach Mut in dem Moment?
Ja, vor allem kriegst du so kleine Handwerkszeuge irgendwie an die Hand durch das Wissen, was da sitzt. Der eine ist irgendwie vielleicht schon ein halbes Jahr spielfrei. Wir haben 2, 3 bei uns, die sind schon 8 Jahre, 5 Jahre, 5 Jahre und ich mit 4 Jahren spielfrei und rückfallfrei. Da guckst du einfach schon auf eine ganze Zeit zurück, wo es funktioniert. Und dann einfach so Erklärungen wie, wie gehe ich in einem Moment mit Spieldruck um? Gerade in der ersten Zeit habe ich irgendjemanden, dem ich meine EC-Karte vielleicht anvertrauen kann und sagen kann, kannst du mal bitte ein bisschen mein Geld einteilen? Ich möchte für mich ein Haushaltsbuch führen, das auch, gerade wenn ich in einer Partnerschaft bin oder so, wenn dann mal irgendwie 20 Euro weg sind, man muss immer ein bisschen Verständnis auch für seine Angehörigen aufbringen. Das kann man aber erst, wenn man das Verständnis für sich selber aufgebracht hat. Und dass es auch für die Angehörigen unheimlich wichtig ist, sich Hilfe zu suchen in einer Angehörigengruppe oder bei einem Psychologen oder so. Weil es ganz wichtig ist, sich selber abzugrenzen und zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Denen dann aber auch sagen zu können, guck mal, die 20 Euro, die du gerade vermisst hier, die davon war ich gestern tanken oder weißt du, ich habe noch einen 6er-Träger Wasser mitgebracht, damit man die Augenhöhe zwischen Eltern und Kind, Partnern oder auch im Freundeskreis oder so einfach wieder herstellen kann und nicht immer in so einer Verteidigungshaltung geduckt durchs Leben läuft, weil man weiß, dass man Mist gebaut hat, dass man wieder zurückfindet und sagt, ich bin okay, genauso wie ich bin und ich habe eine Krankheit und ich habe mir jetzt Hilfe gesucht und es ist alles in Ordnung, ich bin auf dem richtigen Weg.
Clean werden von dem ewigen Drang zu zocken. Was kann helfen? Jede Sucht braucht zuallererst ein Bewusstsein für die Problematik des eigenen Verhaltens. Das ist oft der schwierigste Schritt. Wir sind Meister darin, uns selbst einzureden, dass alles halb so wild ist. Unabhängig davon, ob wir 3000 Euro in den Spielautomaten gesteckt oder für Klamotten ausgegeben haben, obwohl wir es uns nicht leisten können, Betroffene schämen sich für ihr Verhalten, beruhigen sich aber gleichzeitig so mit Ausreden im Kopf, dass die Scham verfliegt. Begründungen und Rechtfertigungen werden so zurechtgelegt, dass das unangenehme Gefühl vergeht und man emotional im Reinen ist, zumindest für den Moment. Habe ich den ersten schwierigsten Schritt geschafft, mir einzugestehen, dass ich ein ernsthaftes Problem habe, braucht es wie bei jeder Sucht Abstinenz. Dein Gehirn muss sich von dem Reiz entwöhnen. Das ist am Anfang hart, weil sich Konditionierungen gebildet haben, die ein bestimmtes Verhalten von uns einfordern. Vielleicht so etwas wie, immer wenn ich mein Gehalt überwiesen bekommen habe, darf ich in die Spielhalle gehen. Jetzt brauchst du viel Disziplin, diese Routine beim nächsten Mal zu brechen. Die Abstinenz wird leichter, wenn Reize und Verfügbarkeiten der Sucht minimiert werden. Einfach gesagt, geh nicht in die Nähe einer Spielhalle oder triff dich nicht mit Menschen, die auch spielen und dich reinziehen könnten. Untersuchungen mit Suchterkrankten zeigen immer wieder, dass das Umfeld eine enorm starke Kraft auf die Suchtauslebung hat. Gelingt es, das soziale und räumliche Umfeld so zu verändern, dass Reize und Trigger der Sucht minimiert werden, ist die Chance viel größer, clean zu werden oder zu bleiben, als wenn das nicht getan wird. Der dritte Schritt ist, treffe Vorsichtsmaßnahmen. Traue dich Menschen an, die du magst und die dich ehrlich mögen. Bitte sie gegebenenfalls, deine Finanzen mit im Blick zu haben oder auch deine EC- und Kreditkarten zu verwalten. Auch die Dokumentation der Ausgaben in einem Haushaltsbuch kann, laut Aussage von Nicole, helfen, das eigene Verhalten ehrlich zu reflektieren. Viertens, nutze Selbsthilfegruppen oder psychotherapeutische Hilfe. Das Gefühl, dass wir in unserem Verhalten selbst schuld seien, lässt uns oft in Scham und Selbstvorwürfen versinken. Hier ist es ganz wichtig, dass du einen Realitätscheck machst. Vielleicht, indem du dich mit anderen austauschst und siehst, okay, ich bin nicht allein. Und nur weil ich diese Krankheit habe, bin ich trotzdem liebenswert. Es gibt Wege raus und es muss nicht für immer so bleiben. Oder du nutzt Psychotherapie, um ungesunde Überzeugungen über dich selbst aufzulösen. Verstehe Ursachen, die dich in die Krankheit gezogen haben. Und lerne Wege der Stressbewältigung kennen. Denn dem Impuls, spielen zu wollen, nicht mehr zu folgen, wird Stress in dir auslösen. Das fordert deine Fähigkeit, mit unangenehmen Gefühlen klarzukommen. Finde andere Sachen, die dir auf einer gesunden Ebene Spaß machen, ohne dich in den finanziellen und sozialen Ruin zu treiben. Fünftens, bereite dich auf einen Rückfall vor. Die meisten Menschen erleiden Rückfälle bei Suchterkrankungen, das ist ganz normal. Vorbereitend können Wenn-Dann-Sätze hilfreich sein. Zum Beispiel sowas wie, wenn ich auf dem Weg zur Spielhalle bin, dann rufe ich meinen Freund an und bitte ihn, mich abzuholen und mit mir ein Eis essen zu gehen. Oder wenn ich einen Ausrutscher habe, dann mag ich mich trotzdem und spreche mit meinem Partner darüber. Nicole hat bereits einige Tools genannt, die ihr geholfen haben, in den Prozess des Spielfreiwerdens zu kommen. Was hat ihr noch geholfen?
Ich glaube, das Nonplusultra dafür ist, vor sich selber dazu zu stehen, dass man diese Sucht hat. Und wenn man das für sich in Einklang gebracht hat, sich nicht mehr dafür zu schämen, sondern sich breitbrüstig hinzustellen und zu sagen, ich bin krank, aber ich tue was dagegen. Mhm. Für mich ist das darüber sprechen und anderen Leuten das auch bewusst zu machen, der größte Rückfallschutz, weil umso mehr Leute es wissen, umso mehr Leute gucken dich auch an, wenn du dann doch vielleicht in die Spielhalle gehst oder so. Und sie werden einfach achtsamer. Denn wie viele Angehörige haben sogar eher das Gefühl, gerade bei den Männern dann, der hat eine Affäre oder sonstiges, weil wo Zeit, Geld, keiner bringt das mit Spielen in Verbindung, sondern eher damit vielleicht, dass da irgendwie eine andere Frau ist. Und noch viel schlimmer ist dieser ganze Online-Boom jetzt. Da musst du noch nicht mal irgendwo hingehen. Das heißt, in der Zeit, wenn wir beide uns hier gegenüber sitzen, könnte ich mein Handy in die Hand nehmen und mal eben 500 Euro verzocken, ohne dass du es mitbekommst, weil ein Smartphone hat heutzutage jeder und jeder hat es irgendwie in der Hand.
Das habe ich mir nämlich auch überlegt, weil Spielen hat ja ganz viel auch mit dem Umfeld zu tun. Also ich werde getriggert, weil ich in der Gegend bin, wo die Spielhallen sind. Oder ich werde getriggert, weil alle meine Freunde spielen. Und in deinem Fall erstmal zu dir, zu deiner Geschichte, hast du dann dieses Umfeld gemieden? Und wie hast du diese Reize von außen so minimiert, dass du nicht ständig wieder in dieses konditionierte Verhalten gefallen bist?
Was ich wirklich vermieden habe, aber auch erst als mein damaliger Gruppenleiter mir das auf den Kopf zugesagt hat. Ich habe Städte vermieden, wo es Glücksspielautomaten gibt. Und das zu Anfang überhaupt nicht einsichtig, weil ich bin immer früher gerne mal Daten gegangen und in den meisten Kneipen hängen nun mal auch Automaten. Das ist ja, gehört im Moment noch zur Gesellschaft leider dazu. Und ich sage, ich lasse mir doch jetzt das Daten nicht verbieten. Ich bin mit dem Gedanken in die Selbsthilfegruppe gekommen, ich ändere nichts und lass jetzt nur das Spielen sein. So, ne? Wie man dann so, wenn man leidet, das gerade haben möchte. Dass es aber vor allen Dingen auch ums Verhalten geht und sich selber zu schützen. Ich war ganz lange nicht in irgendeiner Kneipe. Ich war auch ewig nicht in einer Spielhalle oder so. Und irgendwann bei uns in Bremen-Nord gibt es immer so einen ganz kleinen Weihnachtsmarkt in einer Fußgängerzone, wo abends um 17 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden. Und dann konnte ich mich entscheiden, ob ich meine Blase platzen lasse und in meinem eigenen Saft an der Glühweinbude stehe oder aber eben in eine Spielhalle gehe, um auf die Toilette zu gehen. Und das habe ich wirklich eine ganze Zeit mit mir abgewogen und habe dann diese Spielhalle betreten und gefragt, ob ich auf Toilette kann und habe da gestanden und habe das als so grauenvoll empfunden, diese ganze Stimmung, der Geruch, das Aussehen, wenn du aus diesen Etablissements so lange raus warst und dann wieder eins betrittst. Ich habe mich gefragt, wie ich das da ausgehalten habe. So, deine Sichtweise verändert sich dann, aber das dauert halt einen Moment. Und deswegen ist es da auch wichtig, sich mit anderen einfach auszutauschen und zu sagen, was hat dir denn geholfen oder was hast du gemieden? Meine Triggerpunkte waren noch nicht mal irgendwie die Spielhalle an sich oder so, sondern mein Suchthirn hat mir nach 4 grünen Ampeln, die ich hatte, dann auf einmal gesagt, jetzt, du hast eine tolle Phase gehabt. Jetzt hast du aber Glück. Jetzt musst du in die Spielhalle so unter dem Motto. Oder wenn ein Tag besonders gut lief oder so, meine Güte, heute solltest du es aber mal versuchen. Und ich habe dann irgendwann für mich das wirklich so gemacht, dass ich mein Suchthirn einfach akzeptiert habe, indem ich ihm sage, ich weiß, dass du da bist, aber jetzt hältst du die Fresse und lässt mich in Ruhe.
Hast du das dann irgendwie ersetzt? Also wenn dann dieser Druck kam und dein Gehirn dir gesagt hat, heute wäre dein Glückstag, heute gewinnst du bestimmt, gab es dann irgendwas, was du gemacht hast, was das so ein bisschen ausgeglichen hat? Oder hat es für dich ausgereicht zu sagen, stopp, ich möchte das nicht mehr hören?
Ich glaube, also in meinem Fall ist es so, nachdem mir bewusst war, dass ich diese Krankheit habe und da etwas gegen tue, war es für mich sogar spannend, mal zu wissen, wann diese Momente kommen und dann wirklich lächelnd da zu sitzen und zu sagen, aha, und das hätte früher ausgereicht, um jetzt in die Halle zu fahren. Aber immer mit dem Bewusstsein, mir ist vollkommen klar für mich, ich werde nie wieder auch nur 10 Cent in einen Automaten stecken können. Mhm. Und was mein Rückfallschutz sondergleichen war, ich habe am 10.05. angefangen zu zählen mit, ich habe heute einen Tag nicht gespielt, 2 Tage, 3 Wochen, 3 Monate. Deswegen kann ich dir auch immer noch sagen, also klar, jetzt ist mein Jahrestag wieder, aber für mich war es immer wichtig, nicht wieder an Tag 1 anzufangen.
Mhm.
Und das war mein Rückfallschutz. Ich weiß, dass es bei vielen, und das ist auch vollkommen in Ordnung, immer mal einen Rückfall gibt, solange man sich da dann auch offen drüber unterhält und guckt, was hast du bis dahin mit deinen Gefühlen gemacht? Weil die meisten Spieler haben entweder verlernt oder nie richtig gelernt, ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen und kompensieren das dadurch irgendwie. Und bei ganz vielen bahnt sich dann ein Rückfall eigentlich auch schon vorher an, wenn irgendwie ein Konflikt auf der Arbeit mit der Freundin, mit der Mutter, wie auch immer da ist, kann man das eigentlich schon vorhersehen, aber sie müssen es leider selber sehen. Man kann sie immer wieder darauf aufmerksam machen und dahin stupsen, aber wenn es dann passiert, ist es in einer Selbsthilfegruppe nie irgendwie ein Ausschlusskriterium. Es ist nur wichtig, dass man drüber spricht.
Mhm. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass das Spielen für dich so deine Me-Time war.
Mhm.
Und das Risiko dann groß war, wenn du wirklich viel Stress hattest und irgendeine Art von Ventil brauchtest. Was ist denn heute dein Ventil? Hast du irgendwelche Routinen? Hast du irgendwas, wo du für dich selber auch dieses Gefühl hast, ich tue mir was Gutes oder ich habe eine Auszeit oder damit kann ich mich emotional so ein bisschen stabilisieren?
Ja, ich habe meine Sucht insofern umgekehrt, dass ich mich ganz viel ehrenamtlich engagiere, dass ich also quasi da die Zeit, die ich früher am Automaten verbracht habe, jetzt mit Herzblut in die Glücksspielsucht-Selbsthilfe stecke. Wir haben einen Bundesverband gegründet im November, weil alle anderen Süchte sind uns schon so weit voraus, was die Vernetzung angeht, was Regionalverbände angeht, sodass auch die Politik und so aufgerüttelt wird. Und bei Zigaretten, Alkohol, Drogen ist es irgendwie vollkommen klar, dass da keine Werbung für gemacht wird. Guckt euch Zigarettenschachteln an, da ist 70% müssen Warnhinweise drauf sein. Dann such mal auf dem Spielautomaten Warnhinweis. Der ist 20 Zentimeter lang und 20 Zentimeter hoch, wenn es hochkommt. Es wäre was anderes, wenn gerade auf diesen bunten Geräten auch 70% Warnhinweis drauf wäre.
Mhm.
Und da müssen wir hin. Und wer sollte das besser beurteilen können und wer sollte sich da mehr für einsetzen können als wir Betroffenen selbst? Und deswegen gibt es den Bundesverband Glücksspielfrei e.V. und da bin ich Vorstandsvorsitzende und das macht mir ganz viel Spaß.
Mhm.
Und vorher habe ich irgendwie jetzt auch die Selbsthilfegruppe in Bremen-Nord geleitet und versuche einfach über das Thema aufzuklären.
Mhm. Also anderen helfen, das gibt dir ganz viel.
Ja.
Was bräuchte es denn darüber hinaus in deinen Augen noch, damit wir in eine Entwicklung kommen, dass Spielsucht mehr Aufmerksamkeit bekommt, überhaupt Menschen mehr darüber wissen und vielleicht auch mit mehr Vorsicht betrachtet wird?
Schützt eure Kinder. Ich habe einen fast 15-jährigen, wunderbaren Jungen zu Hause sitzen, der in den Rap-Songs, die er hört, gesagt bekommt, Tipico regelt das. Tipico regelt dein Lamborghini. Das sind die Sportwetten, die genauso Glücksspiel sind. Und frag mal einen Fußballfan, ob du noch ein Spiel gucken kannst, ohne mit genau dieser Werbung konfrontiert zu sein.
Mhm.
Das heißt, gerade auch sportaffine Menschen kriegen da das Gefühl vermittelt, dass sie mit ihrem Wissen da Geld verdienen können. Und denen ist nicht bewusst, dass das Glücksspiel ist. Und nachher geht es beim Wetten nicht mehr darum, die Bundesliga zu bewetten, sondern wenn du in dieser Sucht drinne bist, dann, ich sage immer so liebevoll, wettest du auf das Ameisenrennen in Suaheli. Hauptsache, du kannst wetten. Und was das für eine unfassbar schlimme Entwicklung ist und dass es auf diesen ganzen Spielen PlayStation, Xbox, keine Ahnung, was es alles so gibt, auch da schon anfängt, dass du irgendwelche Lootboxen und ich kann diese ganzen Namen, obwohl ich Mutter eines 15-Jährigen bin, schon gar nicht mehr einsortieren. Auch da, das ist, geht alles schon mit Glücksspiel los. Du musst Geld für etwas investieren, um etwas zu bekommen, einen Charakter oder sonstiges in einem Spiel, weißt aber nicht, was du da überhaupt für bekommst. Das ist alles, das sind alles Anfänge der Glücksspielsucht. Und wir steuern in eine Generation von Glücksspielsüchtigen, ohne dass da jemand sagt, stopp.
Und wie schütze ich mein Kind? Was genau sollte ich da tun?
Aufklärung.
Aufklärung.
Und ich fände es noch viel, viel wichtiger, dass Deutschland es endlich mal als Lehrauftrag annimmt, alle Eltern, bevor die Kinder in die Grundschule kommen, auf dem letzten Elternabend im Kindergarten, erster Elternabend Grundschule, keine Ahnung, gebt den Eltern einen Suchtvortrag. Wo sind die Gefahren in den Kinderzimmern, damit die auch sensibilisiert dafür werden? Weil wenn sie sich wenigstens mal 5 Minuten mit dem Thema Glücksspielsucht auseinandergesetzt haben, haben sie einen Hauch von Ahnung, was bei den Kindern passieren kann, wissen aber auch dann vielleicht in meinem Umfeld, oh, es ist selber auch gar nicht gut, wenn ich hier immer dies oder das oder jenes tue, weil wir leben unseren Kindern so viel Bullshit vor. Internet ist toll, man kann sich so schön vernetzen, man kann so viel Wissen abrufen, aber es ist auch eine Riesengefahr.
Ich frage mich halt, was kann ich da wirklich vermeiden und wo sollte man auch als Eltern dann Schranken vorsetzen und klare Grenzen definieren? Wird es dadurch vielleicht nicht noch interessanter? Und wo reicht Aufklärung? Also ich stelle mir das extrem herausfordernd vor, weil ohne, dass du das jetzt falsch verstehst, du wusstest ja auch alles, was passiert. Du hattest ja deinen Partner, deinen damaligen Freund, der spielsüchtig war. Und trotzdem hat es ja in dem Moment nicht ausgereicht. Also war es dann in dem Moment diese Verfügbarkeit? Sollte man die Verfügbarkeit dann reduzieren? Was kann man da wirklich machen?
Kann ich die Frage mal andersrum stellen, nur weil man von jemandem weiß, dass der Heroin konsumiert, weißt du aber selber nicht, was das mit dir macht.
Hm.
Das ist dieses, auch wenn du einen Angehörigen hast, dann bist du vielleicht etwas achtsamer, glaubst du. Aber in dem Moment, es ist wie mit Alkohol, mit Drogen, bis du es selber erlebt hast, dieses Endorphin, dieses Glücksgefühl, weißt du nicht, wovon du sprichst.
Hm.
Und deswegen ist es umso wichtiger, den Eltern einfach ganz klar zu machen, und auch eigentlich erstmal der Bevölkerung klar zu machen, dass das alles nicht einfach nur ein kleines, leichtes Hobby ist, sondern dass es ein Riesensuchtpotenzial ist. Und die Verfügbarkeit, nehmt es bitte erstmal als Normalität raus. Es ist nicht normal, dass jedes Fußballspiel mit tausenden Werbespots von irgendwelchen Wettanbietern untermauert wird. Es ist nicht normal, dass im Fernsehen immer die Werbung kommt, Hyper, Hyper oder sonstiges für Online-Casinos. Nein, dann, wir haben doch gesehen, dass bei der Tabakwerbung zum Beispiel, es gab noch nie so wenig Raucher in der Altersklasse von 16 bis 18, wie jetzt in den letzten, ich glaube, 3 Jahren. Warum? Weil es nicht mehr zu deren täglichen Leben gehört, dass überall diese Werbung läuft.
Mhm.
Du läufst aber, wenn du, zumindest bei uns in Bremen, hier in Berlin ist es ein tolles Vorreitermodell. Da sind in den letzten 10 Jahren ganz viele Spielhallen geschlossen worden. Deswegen ist es hier so minimiert worden. Dein Kind empfindet es doch als normal, wenn es schon als Kindergartenkind, Grundschüler und dann auch später als Schüler jeden Tag auf dem Weg zur Schule an 3 Spielhallen vorbeiläuft. Das gehört zu deiner ganz normalen Wahrnehmung, zu seinem ganz normalen Bild. Und da müssen wir ran.
Also Spielhallen schließen.
Yep.
Was machen wir mit diesem Online-Spiel-Imperium?
Also ich habe mich jetzt ja ein bisschen darüber informiert und es müsste auch ziemlich einfach möglich sein, von der Bundesregierung etwas zu erlassen, dass diese ganzen illegalen Seiten aus Malta, Gibraltar und so weiter ganz einfach gesperrt werden und hier in Deutschland nicht mehr reinkommen. Andere Länder schaffen das auch. Es geht mir nicht darum, wir wollen alle Medien frei haben, wir wollen um Gottes Willen Informationsfreiheit, alles. Aber es ist jetzt so, dass man sich anmelden kann als Glücksspielanbieter, also eine Zertifizierung, eine Lizenz zu bekommen. Und dann soll der Spielerschutz ja greifen, dass du ein Einzahlungslimit im Monat von 1.000 Euro hast. Auch da, Herrgott nochmal, wann lernen die Politiker endlich mal, dass man sich vielleicht auch mit Betroffenen ein bisschen unterhält? Denn ich frage dich, ich sagte dir das jetzt liebevoll, Durchschnittsbürger, hast du 1.000 Euro im Monat über für ein Hobby?
Nee.
Ah, komisch, die Antwort kriege ich von jedem, selbst von den besten Politikern. Wo kommt diese Zahl her? Mhm. Auch 1.000 Euro, wenn du die jeden Monat verzockst, stürzen mich in die absolute Verschuldung.
Ja. Das heißt, wir brauchen da auch einfach Menschen an Positionen mit den richtigen Hebeln, die wissen, wovon sie sprechen und die das vielleicht schon durchlebt haben, weil du hast es eben ja auch nochmal so schön betont, ne, weil ich meine Frage ja auch so bewusst nochmal sehr, ja, vielleicht provokant gestellt habe. Nur weil ich etwas weiß, heißt es noch lange nicht, dass ich weiß, wie sich's anfühlt. Und nur weil ich irgendwie Zusammenhänge studiert habe, heißt es nicht, dass das ausreicht, die richtigen Dinge zu vermeiden oder anderen Menschen mitzugeben, dass die das nicht erleiden müssen.
Genau so. Und deswegen holt euch Betroffene. Ja, also das ist, wir in unserem Bundesverband zum Beispiel, wir sind ausschließlich Betroffene. Und da gibt es mittlerweile aus fast jedem Bundesland ein Mitglied. Das heißt, jedes Bundesland könnte sagen, hier, ich habe eine Frage und wir sind alle bereit, mit unserer eigenen Geschichte und mit den Geschichten, auf die wir als Selbsthilfeverband zurückblicken können, zu unterstützen und zu sagen, lasst es.
Vielleicht eine abschließende Frage. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du dann angefangen hast, offen darüber zu reden? Weil davor ist ja auch sehr viel Energie da reingeflossen, die Lügen so aufzustellen, dass es möglichst keiner merkt. Da gab es doch bestimmt auch einige, die total überrascht waren, oder? Wie war das?
Nicht nur überrascht, sondern sauer, traurig, enttäuscht. Du hast doch selber so lange gesehen, was das mit jemandem macht. Wie kommst du dazu? Du hast Basti da irgendwie so für verteufelt. Warum machst du das? Genau diese Fragen, die ich alle nur bis heute mit einem, es ist eine Krankheit, beantworten konnte. Die Beste das Beste ist noch gar nicht so lange her. Das ist jetzt ein halbes Jahr ungefähr. Da gab es bei uns in Bremen-Nord, hat es meine Geschichte auf die Titelseite geschafft, in einer Zeitung. Und mein Handy ist derart explodiert. Und es kam immer nur, also die haben mir ihren größten Respekt ausgesprochen und wie toll sie das finden und dass ich auch damit an die Öffentlichkeit gehe. Aber 90% in allen Nachrichten war der Satz, das wusste ich ja gar nicht. Und da sage ich wieder einmal, das ist mit eins der großen Probleme an der Spielsucht. Beim Alkohol verändert sich der Körper irgendwann. Eine Drogensucht siehst du einem Menschen in meinen Augen doch relativ zügig an. Aber beim Spielen verändert sich gar nichts.
Ich bin so froh, dass du heute da warst und dass du uns mitgenommen hast in diese Welt und so viel tolle Arbeit machst, die hoffentlich ganz, ganz vielen anderen Menschen hilft.
Danke.
Nicole und ich sind gleich alt. Wir hätten zusammen auf der Schulbank sitzen können. Ihre Geschichte zu hören und meine zu kennen, macht mich betroffen. Es wirkt so unfair. Zwei junge Frauen, die sich beide ein selbstständiges Leben aufbauen wollen. Der Nebenjob sollte ihr helfen, ihr Leben und das ihres damaligen Freundes zu erleichtern. Und letztendlich hat die Nähe zur Spielhalle und der Zufall des anfänglichen Gewinns sie in ihre Sucht gezogen. Jahre des schambehafteten Versteckspielens beginnen und ein Wettlauf mit dem eigenen Kontostand. Heute nutzt Nicole ihre Erfahrung, anderen Menschen zu helfen. Sie möchte ihnen manche Hürden bewahren, die sie nehmen musste. Ich bewundere Nicole für ihre Kraft, für ihre Ausdauer. Mit sich selbst und in der Arbeit Glücksspiel gesetzlich so zu regeln, dass es weniger Menschen gefährdet. Denn die Herausforderungen werden durch den Online-Markt eher größer. Wir brauchen Menschen wie Nicole. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, hier exklusiv bei Podimo. Dann wird Christoph Schlick bei mir sein. Christoph war 24 Jahre Benediktinermönch. Doch diese Folge dreht sich nicht allein um das Leben im Kloster. Denn Christoph tritt aus, lernt seine damalige Frau kennen und sie wird schwanger mit Zwillingen. Endlich eine eigene Familie. Doch es kommt anders. Eines der Kinder stirbt noch im Mutterleib, die andere Tochter kommt schwer behindert zur Welt und ist bis heute ein Pflegefall. Kurze Zeit später bringt sich seine Frau um. Christoph findet sie tot in der Küche. Wie kann ein Mensch so viele Schicksalsschläge auf einmal verkraften? Christoph muss einen Weg gefunden haben, denn heute hilft er anderen Menschen, den Sinn des Lebens zu finden. Woher er diese Kraft nimmt und was ihn so sehr ins Leben vertrauen lässt, das hörst du alles in der nächsten Folge.
In extremen Köpfen, ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.